Die Tante Jolesch persönlich. Was die Tante Jolesch betrifft, so verdanke ich die Kenntnis ihrer Existenz und vieler der von ihr überlieferten Aussprüche meiner Freundschaft mit ihrem Neffen Franz, dem lieben, allseits verhätschelten Sprössling einer ursprünglich aus Ungarn stammenden industriellen Familie, die seit langem in einer der deutschen Sprachinseln Mährens ansässig und zu beträchtlichem Wohlstand gelangt war. Franz, bildhübsch und mit einer starken Begabung zum Nichtstun ausgestattet, muss um mindestens 12 Jahre älter gewesen sein als ich, denn er hatte bereits am Ersten Weltkrieg teilgenommen und wurde von seinen gleichaltrigen Freunden auch späterhin noch scherzhaft als »Seiner Majestät schönster Leutnant« bezeichnet. Er war der Lieblingsneffe der Tante Jolesch, und es fügt sich gut, dass einer ihrer markantesten Aussprüche mit ihm zusammenhängt, mit ihm und mit 2 unter Juden tief verwurzelten Gewohnheiten. Die eine besteht in der Anrufung des göttlichen Wohlwollens für einen demnächst auszuführenden Plan, etwa für eine Reise, die man, so Gott will, morgen antreten und von der man nächste Woche mit Gottes Hilfe zurückkehren wird, außer es käme, Gott behüte, etwas dazwischen, vielleicht gar ein Unglück, und Gott soll einen davor schützen, dass dies geschehe. Nicht minder tief sitzt, wenngleich ohne religiöse Verankerung, das jüdische Bedürfnis, einem schon geschehenen Missgeschick hinterher eine gute Seite abzugewinnen. Die hier zur Anwendung gelangende Floskel lautet: Noch ein Glück, das, und kann sich beispielsweise auf eine plötzliche Erkrankung beziehen, die nur dank rascher ärztlicher Hilfe zu keiner Katastrophe geführt hat, noch ein Glück, dass der Arzt sofort gekommen ist, oder es kann noch ein Glück sein, dass bei dieser Gelegenheit ein anderer gefährlicher Krankheitskeim entdeckt und entschärft wurde. Nun hatte Neffe Franz, als er einmal von einer Autoreise heimkehrte, unterwegs einen Unfall erlitten, bei dem er zwar mit dem Schrecken und gelinden Blechschäden davongekommen war, der aber dennoch am Familientisch ausgiebigen Gesprächsstoff abgab, teils weil sowohl Autobesitz wie Autounfälle damals erst im Anfangsstadium standen, also Seltenheitswert besaßen, teils weil man noch nachträglich um Franzens heile Knochen bangte. Immer wieder wollte man hören, wie er die drohende Gefahr, sein Wagen war auf einer regennassen Brücke ins Schleudern geraten, von sich abgewendet hatte. Immer wieder hob Franz zu erzählen an, schmückte die Erzählung mit neuen Details und erging sich in neuen Analysen. »Noch ein Glück«, schloss er einen seiner Berichte ab, »dass ich mit dem Wagen nicht auf die Gegenfahrbahn gerutscht bin, sondern ans Brückengeländer.« An dieser Stelle mischte sich die Tante Jolesch erstmals ins Gespräch. Sie hatte bis dahin nur stumm und eher desinteressiert zugehört, denn ihrem Franzl war nichts geschehen und das war die Hauptsache. Jetzt hob sie mahnend den Finger und sagte mit großem Nachdruck: »Gott soll einen hüten vor allem, was noch ein Glück ist.« Sie hat in ihrem Leben viel Zitierens und Beherzigenswertes gesagt, die Tante Jolesch, aber nie wieder etwas so Tiefgründiges. Vom gleichnamigen Onkel weiß die Fama nur wenig zu melden, und selbst dies Wenige verdankt er seiner Frau, der Tante. Er war das, was man in Österreich, um den hoch- und reichsdeutschen Ausdruck »Geck« zu vermeiden, ein »Gigerl« nannte, legte noch in hohem Alter Wert auf modische, nach Maß angefertigte Kleidung und bestand darauf, dass der Schneider zu diesem Behuf ins Haus käme. Als das zwecks Anfertigung eines Überziehers wieder einmal der Fall war, fuhr die Tante Jolesch mit nicht just gefühlsbetonter Entschiedenheit dazwischen. »Ein 70-Jähriger lässt sich keinen Überzieher machen«, erklärte sie. »Und wenn, soll ihn Franzl gleich mitprobieren.« Der historischen Übersicht wegen sei vermerkt, dass es zu den sozusagen feudalen, vom Adel übernommenen Usancen des reich gewordenen Bürgertums gehörte, bestimmte Dienstleistungen im Haus vollziehen zu lassen, statt den Vollzugsort aufzusuchen. Nicht nur Schneider und Modistin, nicht nur Hut und Schuhmacher ließ man zu sich ins Haus kommen, sondern, und das sogar täglich inklusive Sonntag, auch den Raseur. Er wurde dementsprechend gut bezahlt und dementsprechend schlecht behandelt. Besonders arg trieb es in dieser Hinsicht der wohlbestallte Pardubitzer Fabrikant Torsch, Vater des in Berlin und nachmals in Hollywood erfolgreichen Schriftstellers Robert Thörn. Er setzte seinem obendrein jüdischen Raseur namens Langer jahrelang mit allen erdenklichen Launen und Mucken zu, und Langer ließ sich das jahrelang gefallen, bis es ihm eines Tages zu dumm wurde. Mitten im Einseifen hörte er plötzlich auf, packte wortlos sein Zeug zusammen und verschwand. Der prompt engagierte Nachfolger nahm zwar die Schikanen seines neuen Kunden willig und ohne Widerspruch hin, aber er rasierte ihn schlecht und wurde alsbald entlassen. Der nächste wiederum beherrschte zwar sein Fach, nicht aber sich selbst. Er reagierte gleich auf die erste Beschimpfung so heftig, dass es zur sofortigen Lösung des Dienstverhältnisses kam. Der vierte, mit dem Herr Torsch es versuchte, entsprach sowohl als Raseur wie als Beschimpfungsobjekt allen Anforderungen, nur entsprach er ihnen nicht mit der nötigen Regelmäßigkeit, erschien manchmal zu spät, manchmal gar nicht und verfiel desgleichen der Kündigung. Herr Torsch sah sich immer unausweichlicher von der Einsicht bedrängt, dass es für Langer keinen brauchbaren Ersatz gab. Um diese Zeit kam mein Freund Thörn, was er von Berlin aus gelegentlich tat, zu kurzem Aufenthalt ins Elternhaus und staunte nicht wenig, als ihm auf der Treppe sein Vater begegnete, in formeller Besuchskleidung mit Kött, Melone, Stock und Handschuhen. »Wohin gehst du, Papa?« fragte er verdutzt. Die Antwort erfolgte in gewichtigem, beinahe feierlichem Tonfall. »Mein Sohn, im Leben eines jeden Mannes kommt einmal der Tag, an dem er entweder um Entschuldigung bitten oder sich selbst rasieren muss. Ich gehe mich entschuldigen.« Die Tante Jolesch stand für ihre eigene Person jeglichem Ortswechsel höchst reserviert gegenüber. Schon die Reisevorbereitungen, mit denen man doch niemals rechtzeitig fertig wurde, widerstrebten ihr. »Abreisen sind immer überstürzt«, sagte sie. Und mit den Reisen als solchen wusste sie erst recht nichts anzufangen. Zwar gehörte es fast unerlässlich zum guten Ton und zur gehobenen Lebenshaltung, möglichst weite und kostspielige Reisen zu unternehmen, sich mit dem Besuch möglichst vieler attraktiver Städte ausweisen zu können und durch die Berichte darüber im Bekanntenkreis möglichst viel Neid zu erwecken, aber für die Tante Jolesch hatte das alles keinen Reiz. Auch an den diesbezüglichen Gesprächen, am genießerischen Austausch von Erfahrungen und Vergleichen pflegte sie sich nicht zu beteiligen. Ein einziges Mal griff sie mit einer abschließenden Feststellung ein. »Alle Städte sind gleich, nur Venedig ist ein bisschen anders.« Gern würde ich der Tante Jolesch einen Ausspruch zuschreiben, den sie aus zeitlichen Gründen leider nicht getan haben kann. Es tat ihn die alte Frau Zwicker, die 1938 mit ihrer Familie nach New York emigrierte und in Riverdale, einer weit außerhalb der Stadt gelegenen Wohnsiedlung, bescheidene Unterkunft im ersten Stock eines Reihenhauses fand. Dort saß Frau Zwicker stundenlang am Fenster, sah in der Ferne die undeutlichen, dunstverhangenen Konturen der Wolkenkratzer, die sie vielleicht für eine Fata Morgana oder für sonst etwas Irreales hielt, sah in der Nähe den träg und schmutzig dahinfließenden Hudson River, sah zum Bersten gefüllte Abfallkübel und streunende Katzen, hörte das Lärmen spielender Kinder und dachte an vergangene Zeiten. Ein gleichfalls emigrierter Freund der Familie kam vorbeigeschlendert. »Na, wie gefällt's Ihnen in New York, Frau Zwicker?« fragte er zum Fenster hinauf und bekam von Frau Zwicker eine Antwort, in der unmutige Verwunderung über die dumme Frage mitschwang: »Wie soll es mir gefallen am Balkan?« Das könnte wahrlich auch die Tante Jolesch gesagt haben. Aber sie hat um diese Zeit nicht mehr gelebt. Sie ist 1932 gestorben, friedlich und schmerzlos, von Ärzten betreut, von der Familie umsorgt, zu Hause und im Bett, wie damals noch gestorben wurde und wie es bald darauf so manchem ihrer Angehörigen nicht mehr vergönnt war. Ihr Bild wäre jedoch unvollständig ohne den Hinweis, dass sie als Köchin nicht ihresgleichen hatte. Und wie alle wahren Köchinnen, die ihre Kunst im häuslichen Gehege ausüben, war auch die Tante Jolesch ausschließlich auf die Genussfreude und das Wohlbehagen derer bedacht, denen sie ihre erlesenen Gerichte auftischte. Es sollte den anderen munden, nicht ihr. Sie selbst begnügte sich damit, ihren Hunger zu stillen. Als man sie einmal nach ihrer Lieblingsspeise fragte, wusste sie keine Antwort. »Aber du musst doch schon draufgekommen sein, was dir am besten schmeckt«, beharrte der Frager. »Nein, um solche Sachen kümmere sie sich nicht«, replizierte ebenso beharrlich die Tante Jolesch. Der Wissbegierige ließ nicht locker und spitzte nach einigem Hin und Her seine Frage vermeintlich unentrinnbar zu. »Also stell dir einmal vor, Tante, Gott behüte, dass es passiert, aber nehmen wir an, du sitzt im Gasthaus und weißt, dass du nur noch eine halbe Stunde zu leben hast. Was bestellst du dir?« Die Antwort der Tante Jolesch lautete: »Etwas Fertiges.« Wäre es nach den Verehrern ihrer Kochkunst gegangen, dann hätte sie sich als Abschiedsmahl ihre eigenen Krautfleckerln zubereiten müssen, jene köstliche, aus kleingeschnittenen Teigbändern und klein gehacktem Kraut zurechtgebackene Mehlspeis, die, je nachdem zum süßlichen oder pikanten hin nuanciert werden konnte, in der ungarischen Reichshälfte bestreute man sie mit Staubzucker, in der österreichischen mit Pfeffer und Salz. Krautfleckerln waren die berühmteste unter den Meisterkreationen der Tante Jolesch. Wenn es ruchbar wurde, dass die Tante Jolesch für nächsten Sonntag Krautfleckerln plante, und es wurde unweigerlich ruchbar, es sprach sich unter der ganzen Verwandtschaft, wo immer sie hausen mochte, auf geheimnisvollen Wegen herum, nach Brünn und Prag und Wien und Budapest und vielleicht mittels Buschtrommel bis in die entlegensten Winkel der Pusta, dann setzte aus allen Himmelsrichtungen ein Strom von Krautfleckerliebhabern ein, die unterwegs nicht Speise noch Trank zu sich nahmen, denn ihren Hunger sparten sie sich für die Krautfleckerln auf, und den Durst löschte ihnen das Wasser, das ihnen in Vorahnung des kommenden Genusses im Mund zusammenlief. Und ein Genuss war es jedes Mal aufs Neue, ein noch nie dagewesener Genuss. Jahrelang versuchte man der Tante Jolesch unter allen möglichen Listen und Tücken das Rezept ihrer unvergleichlichen Schöpfung herauszulocken. Umsonst, sie gab's nicht her. Und da sie mit der Zeit sogar recht ungehalten wurde, wenn man auf sie eindrang, ließ man es bleiben. Und dann also nahte für die Tante Jolesch das Ende heran. Ihre Uhr war abgelaufen, die Familie hatte sich um das Sterbelager versammelt, in die gedrückte Stille klangen murmelnde Gebete und verhaltenes Schluchzen, sonst nichts. Die Tante Jolesch lag reglos in den Kissen, noch atmete sie. Da fasste sich ihre Lieblingsnichte Luise ein Herz und trat vor. Aus verschnürter Kehle, aber darum nicht minder dringlich, kamen ihre Worte: »Tante, ins Grab kannst du das Rezept ja doch nicht mitnehmen. Willst du es uns nicht hinterlassen? Willst du uns nicht endlich sagen, wieso deine Krautfleckerln immer so gut waren?« Die Tante Jolesch richtete sich mit letzter Kraft ein wenig auf. »Ich hab nie genug gemacht«, sprach's, lächelte und verschied. Der Ausspruch der Tante Jolesch, »Was ein Mann schöner ist wie ein Aff, ist ein Luxus«, bringt uns zu einem Exkurs über die vielfältige Bedeutung des Wörtchens »was«. In der zitierten Äußerung kommt dem »was« komparative Bedeutung zu, genauer die Bedeutung einer zu Vergleichszwecken herangezogenen Qualität. Eine grammatikalisch korrekte Fassung des Satzes hätte etwa zu lauten: jedes Ausmaß männlicher Schönheit, das die Schönheit eines Affen übersteigt, ist ein Luxus, grammatikalisch korrekt, aber sonst unbrauchbar. Mit einem anders gearteten »was« konfrontiert uns jene bildungsbefrissene junge Dame der Prager Gesellschaft, die sich stets zu ihrem Blaustrumpf-Dasein bekannte und jedem, der es hören wollte, hochnäsig zu verstehen gab, dass geistige Werte ihr höher galten als leichtfertige Abenteuer. Sie sagte: »Was andere Mädchen Verhältnisse haben, gehe ich in Vorträge.« Hier dient das »was« einem quantitativen Vergleich, keinem qualitativen wie bei der Tante Jolesch. Bezöge es sich nur auf den Zeitaufwand, so hätte zur Not auch ein blässliches »während« genügt. Aber das füllig aufgreifende »was« umschließt viel mehr, umschließt alles, was andere Mädchen nicht nur an Zeit, sondern an Planung, Interesse und persönlichem Einsatz für die Männerwelt aufwenden. Sie, die Sprecherin, betreibt den gleichen Aufwand für Bildungszwecke. Zweien was auf einmal begegnen wir in dem nun folgenden Ausspruch, der gleichfalls in Prag entstanden und gleichfalls weiblichen Ursprungs ist. Seine Schöpferin besitzt noch aus anderen Gründen ein gewisses Recht auf Unsterblichkeit. Es handelt sich um die alte Kisch. Die alte Kisch, heimlich auch Eichelass genannt, weil sie der dick vermummten, mit überkreuzten Armen vor einem Ofen hockenden Weibsfigur glich, die auf den sogenannten doppeldeutschen Spielkarten den Winter symbolisiert. Die alte Kisch war die Mutter des rasenden Reporters Egon Erwin Kisch und war der Prototyp eines matriarchalisch herrschenden Familienoberhaupts, vor dem nicht nur die Söhne, sondern noch die entferntesten Verwandten sich angstvoll neigten. Es gibt da eine schon oft erzählte Geschichte, die allmählich die Patina historischer Wahrheit angesetzt hat. Sie spielt in den wirren Umsturztagen nach dem Ersten Weltkrieg, als ein Trupp der damals in Wien gebildeten Roten Garde unter Führung von Egon Erwin Kisch ins Redaktionsgebäude der Neuen Freien Presse eindrang und als im Stiegenhaus Paul Kisch, Wirtschaftsredakteur der Presse, seinem rotgardistischen Bruder entgegentrat. »Was willst du hier, Egon?« »Das siehst du ja, wir besetzen eure Redaktion.« »Wer wir?« »Die Rote Garde.« »Und warum wollt ihr gerade die Presse besetzen?« »Weil sie eine Hochburg des Kapitalismus ist.« »Mach dich nicht lächerlich und schau, dass du weiterkommst.« »Paul, du verkennst den Ernst der Lage. Im Namen der Revolution fordere ich dich auf, den Eingang freizugeben, sonst gut, Egon, gut, ich weiche der Gewalt. Aber eins sage ich dir, ich schreib's noch heute der Mama nach Prag.« Verlässlichen Berichten zufolge soll Egon Erwin Kisch daraufhin das Zeichen zum Rückzug gegeben haben. Damit dürfte die Gestalt der alten Kisch in ihrer ganzen furchtgebietenden Größe umrissen sein. Und wenn man sich jetzt noch etliche Jahre zurückversetzt in die Jünglingszeit Egon Erwins, wird man ermessen können, mit welch bangen Gefühlen er eines späten Abends heimwärts schlich, nachdem er in einem übel beleumdeten Kaffeehaus von Falschspielern hochgenommen und um seine gesamte Barschaft erleichtert worden war. Natürlich musste er das seiner Mutter gestehen und natürlich erwartete er ein Donnerwetter. Die alte Kisch jedoch nahm seine Beichte gelassen auf und begegnete ihr mit jenem was-trächtigen Ausspruch, auf den wir eigentlich hinsteuern wollten. Sie sagte, »Was setzt du dich hin, Kartenspiel mit Leuten, was ich hinsetzen, Kartenspiel mit dir?« In jüngerer Zeit war es Anton Kuh, der den Ausspruch der alten Kisch zu praktischer Anwendung brachte. Im Februar 1938, nach der Rückkehr des österreichischen Bundeskanzlers Schuschnigg von seinem verhängnisvollen Besuch bei Hitler, hatte Kuh im Freundeskreis einen Plan entworfen, wie Österreich dem drohenden Zugriff der Nazi vielleicht doch noch entgehen könnte. Auf irgendwelchen Wegen bekam der damalige österreichische Unterrichtsminister Bernter Wind davon und bat Anton Kuh, ihn mit diesem Plan vertraut zu machen. Kuh tat es, ging nach Hause, packte seine Koffer und verließ Österreich noch am selben Tag. Wie er später freimütig zugab, war ihm die alte Kisch eingefallen. Zu einer Regierung, die sich mit ihm, Anton Kuh, hinsetzte, hatte er kein Vertrauen mehr. Es folgt das Kapitel von Onkeln, Neffen und Rabbinern. Kein Zweifel, dass der Onkel Hahn eine ungleich farbigere Figur war als der Onkel Jolesch. Der Onkel Jolesch war eine Art Prinzgemahl und wäre ohne die gleichnamige Tante gar nicht vorgekommen. Der Onkel Hahn hat sich selbstständig und in eigenem Recht anekdotischen Rang erworben. Die Kenntnis dieser zwar wenigen, aber wichtigen Anekdoten verdanke ich meinem 1969 verstorbenen Freund Ernst Deutsch. Er hatte sie aus seinen Prager Jugendjahren aufbewahrt und wusste sie vortrefflich zu erzählen, wie er überhaupt einen nicht nur passiven Humor besaß, den man in diesem großen, leidenschaftlichen Tragöden, wenn man ihn nur von der Bühne her kannte, schwerlich vermutet haben würde. Ich sage mit Absicht nur von der Bühne her, nicht als Schauspieler. Denn in Schauspielerkreisen wusste man sehr wohl von seinem Witz und kolportierte manchen Beleg dafür, Zum Beispiel eine Geschichte aus der Zeit um 1920, als der fulminante Aufstieg des jungen Ernst Deutsch durch einen einzigen Durchfall in Gutzkows Königsleutnant verunziert wurde. Kurz nach diesem auf ein Gastspiel in Leipzig beschränkt gebliebenen Misserfolg trat Deutsch ein Engagement am Hamburger Schauspielhaus an, wo ihn der Doyen des Ensembles mit wuchtiger und würdiger Père Noble-Attitüde empfing. »Wie schön, dass Sie zu uns gekommen sind, mein lieber junger Freund. Übrigens habe ich Sie schon auf der Bühne gesehen.« »Ich weiß«, bestätigte Deutsch, »als Königsleutnant.« »Ach, wieso wissen Sie das?« »In der Rolle hat mich jeder gesehen«, lautete die freundliche Erklärung. Die bekannteste Deutsch-Anekdote geht auf eine Berliner Inszenierung des Kaufmanns von Venedig zurück, in der Albert Bassermann den Shylock und Ernst Deutsch den königlichen Kaufmann Antonio gab. Der Shylock wurde erst Jahrzehnte später zu einer seiner großen Altersrollen. Als nun bei der öffentlichen Generalprobe die als Anwalt verkleidete Portia mit der Frage, wer ist der Kaufmann hier und wer der Jude, die Gerichtsverhandlung im letzten Akt einleitete, wandte sich Deutsch, seine einmalige extempore Chance nützend, in keineswegs Shakespeare'scher Diktion zum Richtertisch. »Sie werden lachen, Herr Doge, ich bin der Kaufmann.« Mir selbst hat er in den langen Jahren unseres freundschaftlichen Umgangs unzählige Heiterkeiten beschert, an die ich umso dankbarer zurückdenke, als sie uns oft genug über die gar nicht heiteren Talsohlen der Emigrationszeit hinweghalfen. Ernst Deutsch hat diese Zeit souverän gemeistert, hat seine lächelnde Gelassenheit nie verloren. Zornig, beinahe böse, sah ich ihn nur ein einziges Mal, als er das Copyright an den Geschichten vom Religionslehrer Grün geltend machen musste, das ich irrtümlich Franz Werfel zugeschrieben hatte. Darauf komme ich noch zurück. Jetzt soll vom Onkel Hahn die Rede sein. Der Onkel Hahn, dem Jüngling Ernst ein Onkel mütterlicherseits, lebte in Prag und zwar im Unfrieden mit seiner Familie, die eines der schönen alten Bürgerhäuser in der damaligen Tuchmachergasse bewohnte. Er dürfte diesen Unfrieden vorsätzlich herbeigeführt haben, denn er war, das ging aus den Schilderungen seines Neffens klar hervor, ein unleidlicher, rechthaberischer Querulant. Ob zuerst er mit der Familie oder zuerst die Familie mit ihm nichts zu tun haben wollte, steht dahin. Jedenfalls hatten sie nichts miteinander zu tun. Was jedoch Onkel Hahns Bedürfnis, über das Treiben der missliebigen Verwandtschaft auf dem Laufenden zu bleiben, nicht etwa dämpfte, sondern steigerte. Dies machte sich der ständig geldbedürftige Neffe listenreich zunutze, indem er sich in regelmäßigen Intervallen bei dem in einem anderen Stadtteil wohnenden Onkel einfand und durch raffiniert hinhaltende Gesprächsführung die Neugier des streitsüchtigen Eigenbrötlers so lange zu reizen verstand, bis ihm ein finanzieller Lohn für ihre Befriedigung sicher war. Mit der Zeit verknappte sich dieses Verfahren zu folgendem Einleitungsdialog. »Was tut sich in der Tuchmachergasse?« fragte der Onkel. »Nichts«, antwortete der Neffe. »Zum Beispiel«, sagte der Onkel, deponierte je nach Laune 50 Heller oder eine Krone auf dem Tisch, lehnte sich im Ohrensessel zurück und lauschte gierig dem Familientratsch. Ernstens korrupte Erbötigkeit ging so weit, dass er seinen Onkel, der ihm als Geldquelle ebenso unentbehrlich war wie er dem Onkel als Informationsquelle, nicht nur auf Spaziergängen und ins Kaffeehaus begleitete, sondern in Notfällen sogar zum samstäglichen Gottesdienst, wo Onkel Hahn, und dazu brauchte er einen willfährigen Partner, an der Predigt des Rabbiners jedes Mal etwas auszusetzen fand. Diese Predigten folgten in Aufbau, Stil und Tonfall einer Tradition, die von den führenden Rabbinern des 19. Jahrhunderts geprägt worden war und die noch in meine eigene Jugendzeit hineinreichte. Es war eine Mischung aus guttural gebändigtem Pathos und frei fließendem Schmalz, aus milder Drohung und eifernder Beschwörung, aus Demut und Grollen. Jeder dieser gelehrten Gottesdiener hielt sich für einen aus dem Alten Testament in die Neuzeit verschlagenen Propheten und stand mit seinen biblischen Vorfahren gewissermaßen auf Du und Du. Zu den unumstößlichen Eigenheiten ihrer Kanzelreden gehörte die Verwendung von Zitaten aus der Heiligen Schrift, zuerst im hebräischen Original und dann in deutscher Übersetzung, damit auch die minder bibelfesten Gemeindemitglieder es verstünden. An einem Samstag nun, an dem der Onkel Hahn mit seinem Neffen Ernst in der Synagoge erschienen war, predigte der Rabbiner über die Pflicht zum Wohltun, wetterte wieder Verschwendung und Prunksucht, kam auf die gottgefälligen Aspekte der Sparsamkeit zu sprechen, weil man dann nämlich einem Bedürftigen jederzeit helfen könne, und zog mit erhobener Stimme biblische Unterstützung heran. »Hat uns doch schon der Prophet Jesaja mahnend zugerufen«, hier folgte der Originaltext des Zurufs, »was so viel bedeutet wie spare in der Zeit, dann hast du in der Not.« Da aber wandte sich der Onkel Hahn missbilligend an die Umstehenden. »Das habe ich schon viel früher gesagt.« Seine weitaus erheblichste Äußerung und zugleich ein bedeutsames Zeugnis für das historische Kontinuitätsbewusstsein des Juden erfolgte anlässlich eines Kinobesuchs. Man gab die erste von Cecil B. DeMille geschaffene Verfilmung der 10 Gebote, die zu den Marksteinen der Hollywooder Stummfilmära zählt, und nicht nur durch den monströsen Aufwand ihrer Bauten und Massenszenen Aufsehen erregte, sondern zumindest in der Fachwelt auch durch die zugleich primitive und geniale Art, wie DeMille den Durchgang der Kinder Israels durchs Rote Meer bewältigte. Er ließ in das spielzeuggroße Modell eines ausgedörrten Flussbettes von beiden Seiten Wasser einschütten und kurbelte den Ablauf ein zweites Mal rückwärts, was in der vergrößerten Filmprojektion den zwingenden Eindruck einer nach beiden Seiten sich teilenden Wasserflut ergab. Im Film watschelten dann einige hundert Statisten mit aufgeklebten Vollbärten durch ein wirkliches Flussbett, und als der letzte draußen war, wurde wieder das Modell einkopiert, über dem sich die Wogen schlossen. Das Bild blendete langsam aus, im Kino herrschte die Stille weihevoller Ergriffenheit, und in diese Stille hinein ließ sich laut und deutlich der Onkel Hahn vernehmen: »Also so war das nicht.«